Liebe Geschwister, ich freue mich, dass ich bei euch sein darf und mit euch das Wort Gottes auch teilen darf. Ganz liebe Grüße auch von der Gemeinde aus Schwäbisch Gmünd. Seid herzlich gegrüßt und ihr seid ja auch ein Teil von uns und wir gehören so zusammen. Ich denke, öfter als es uns bewusst ist, im Alltag gebrauchen wir die Worte mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Was ich zum Beispiel nie richtig verstehe im Auto, ich weiß nie, ist es besser, mehr Luft im Reifen zu haben, mehr Druck oder weniger? Irgendwie, mir fehlt immer die Logik. Was soll ich jetzt? Mehr Luft rein oder weniger? Ja. Es gibt viel wichtigere Fragen als nach dem Luftdruck. Zum Beispiel, brauchen wir in unseren Familien mehr Strenge oder weniger? Oder brauchen wir mehr Liebe? Oder kann auch mehr Liebe schlecht sein für die Kinder? Das ist so eine Frage, ja? Da muss man nachdenken. Was ist jetzt besser, mehr oder weniger? Oder untereinander, sollen wir einander mehr stören? Oder weniger stören oder mehr in Ruhe lassen. Oder vielleicht ist es auch sogar gut, dass wir unbequem sind zueinander und dass wir so ein bisschen aus der Gleichgültigkeit aufwachen. Und manchmal geht es euch bestimmt auch so, denken wir im Nachhinein, ach, hätte ich doch weniger gesagt, dann wäre mehr daraus besser geworden. Das hätte mehr gebracht, wenn ich weniger Worte gebraucht hätte. Und man sagt ja auch, mehr zuhören würde uns besser stehen und weniger Konflikte bereiten. Wenn wir einander mehr zuhören würden, würden wir weniger Konflikte haben. Je nachdem, um was es geht, geht es um mehr oder weniger. Das ist ein Spannungsfeld und man kann auch viele, viele Beispiele bringen. Man merkt, wie man sich da in Gedanken verlieren kann. Heute habe ich einen Text mitgebracht aus der Bibel, ein sehr kurzer, wenig Text. Aber er sagt so viel aus. Ich habe aus dem ersten Petrusbrief, aus dem ersten Kapitel, die ersten zwei Verse nur heute mitgebracht. Und wir werden uns nur mit diesen zwei Versen heute befassen. Und ich habe die Predigt über diesen Text auch mit diesen Worten überschrieben. Mehr oder weniger. Das ist eine ungewöhnliche Überschrift. Aber sie passt zu den Aussagen, die wir hier jetzt gleich lesen werden. Wie Petrus über sich selbst denkt, wie Petrus über die Menschen, über die Gemeinde denkt und wie Petrus über Gottes Handeln denkt. Wie gesagt, wir lesen uns aus 1. Petrus Kapitel 1 die ersten zwei Verse. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien und Kappadokien, Asia und Bithynien, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Soweit der Bibeltext. Ein sehr kurzer Bibeltext, aber sehr inhaltsreich. Manchmal geht es uns so, wenn wir am Anfang einer Veranstaltung sind, ob im Gottesdienst oder sonst in der Veranstaltung, wir hören am Anfang nicht genau zu. Wir denken, naja, das sind so allgemeine Floskeln, die man sagt, und am Schluss sagt man auch immer wieder dasselbe. Und manchmal gehen wir auch mit dem Wort Gottes so um. Wir denken, naja, gut, jetzt was am Anfang steht, ist jetzt nicht so wichtig, und am Schluss sagt man auch immer das Gleiche, es geht um den Hauptteil. Es ist so, als ob wir uns so treffen und man spricht so am Anfang, wie geht's dir? Und alles gut? Und also mach's gut, so nach dem Motto denken wir, so ist der Anfang. Aber es ist hier nicht so gemeint. Eher ist es das Problem unserer Zeit, dass wir so mit Worten umgehen. Man macht heute sehr viele Worte mit wenig Inhalt. Ja, das ist so in der heutigen Zeit. Und deshalb die Schüler in der Schule, sie lernen zusammenzufassen. Also es wurde viel gesagt in einem Buch und sie müssen es lernen zusammenzufassen. Ja. Jetzt im Wort Gottes ist es genau andersrum. Da ist sehr knapp etwas gesagt und wir müssen es entfalten. Ja, wir müssen es verstehen. Es ist wie ein Konzentrat. In vielen einzelnen Worten ist so viel drin. Und wenn wir jetzt diesen Text anschauen, dann ist das, ja, ich muss sagen, ich werde heute bei weitem nicht alles sagen. Ich muss mich jetzt schon entschuldigen, sagen, da sind solche Tiefen verborgen, die ich jetzt überhaupt nicht sagen kann. Aber was ich jetzt schon sagen kann, das Wort Gottes ruft uns auf, unsere Einstellung über uns selbst, über du über dich und ich über mich nachzudenken, über unsere Einstellung über den anderen, über diese Einstellung nachzudenken und über Gottes Handeln zu überprüfen. Weniger von sich, so habe ich die erste Predigtbeobachtung überschrieben. Weniger von sich. In der Pädagogik gibt es eine Erkenntnis, die zunächst einmal seltsam klingt. Da heißt es, weniger ist manchmal mehr, sagt man. Ja, bei den Lehrern in der Schule sagt man, weniger ist manchmal mehr. Manche Schüler denken, dass es betrifft sie und sie lernen weniger und hoffen eine gute Note. Das ist natürlich ein Trugschluss, so geht das nicht. Das ist ein Satz für die Lehrer. Wenn ein Lehrer muss überlegen, dass er nicht zu schnell, nicht zu viel sagt und dann kommen die Schüler mehr mit. Also lieber weniger Stoff und die Schüler kommen mit. Das ist so eine Regel für die Lehrer. Auch in unserem Predigttext, Predigtpunkt, passt diese Aussage. Weniger ist mehr. Weniger von sich ist mehr. Petrus beginnt hier mit seinem Namen. Das hat nichts mit Stolz zu tun. Also sofort steht, am Anfang des Briefes steht Petrus. Das ist jetzt kein Stolz, dass er damit anfängt. Das war so eine übliche Art und Weise, wie man in der Antike Briefe angefangen hat. Wer den Brief geschrieben hat, der hat sofort seinen Namen geschrieben, dann wusste man, von wem dieser Brief ist. Petrus stellt sich mit vier Worten vor, nur vier Worte sagt er über sich. Petrus, Apostel Jesu Christi. Petrus stellt sich nicht mit seinem Geburtsnamen vor. Als Petrus zur Welt kam, da gaben ihm die Eltern den Namen Simon. So hieß Petrus, Simon. Und damals war es üblich, auch heute machen es die Eltern so, also jetzt meine Tochter hat jetzt vor einer Woche entbunden und sie haben einen Namen gegeben und der Name soll einen Inhalt transportieren. Ja, ein Friedensstifter sollte er sein, der Sohn. So war es auch hier, der Simon, das hat eine Bedeutung. Die Eltern haben eine Bedeutung hineingelegt, wahrscheinlich in den Namen. Eigentlich bedeutet Simon Erhörung, Erhörung. Höchstwahrscheinlich war Simon ein erbetenes Kind, dass die Eltern bewusst gebetet haben, dass sie ein Kind bekommen und dann kam dieser Sohn auf die Welt und dann haben sie ihm den Namen Erhörung gegeben, Simon. Simon ist sehr glücklich aufgewachsen mit einem gesunden Selbstwertgefühl, teilweise mit einem Hang von Selbstüberschätzung. Er war immer vorlaut, wusste immer besser als andere. Wahrscheinlich haben die Eltern ihm da was mitgegeben, ein gutes Selbstwertgefühl, ihn nicht ständig so gedrückt, sondern ihn auch leben lassen. Und wir kennen ja einige Geschichten von diesem jungen Mann aus der Bibel. Als Jesus ihm begegnet ist, da war er ja ein junger Mann. Aber inzwischen, als er diesen Brief schreibt, ist er ein gereifter Mensch geworden. Er hat große Veränderungen erlebt. Und hier stellt sich Petrus mit seinem Dienstnamen vor. Petrus, das ist sein Dienstname. So hat ihn der Heiland, sein Heiland genannt. Jesus hat ihn umgenannt von Simon auf Petrus. Meistens wird Petrus in den Evangelien als Petrus genannt. Es gibt eine Bibelstelle im Johannesevangelium, da wo Petrus wieder fischen gehen wollte, da wird er mit Simon Petrus genannt, beide Namen kommen vor und da merkt man, dass seine Berufung als Petrus so ins Menschliche wieder zurück ist. Da hat es gemenschelt, er wollte wieder zurück in seinen alten Beruf gehen. Der Petrusbrief ist ungefähr 30 Jahre nach der Himmelfahrt geschrieben worden. Also viel Zeit vergangen, 30 Jahre. Petrus ist ein gereifter Mann geworden, ein erfahrener Mann. Und er weiß, was letztendlich zählt. Und Petrus erinnert sich jetzt weniger an seine Geburt als an seine Berufung. Petrus war der Erste, der die Christenheit repräsentierte. Er hat eine hohe Position in der Gemeinde sofort gehabt und der Herr hat ihn dann eben Petrus, Felsen oder Stein genannt. Und das war es, was für Petrus zählte. Ich bin der Apostel Jesu Christi. Das ist ungefähr so, wenn wir heute unter einen Brief I.A. schreiben, im Auftrag. Ja? Apostel ist im Auftrag von jemandem. Petrus weiß, dass er ein Gesandter vom Herrn ist. Und wenn ich von jemand ausgesandt bin, dann vertrete ich die Interessen des anderen. Aber bis dahin, dass Petrus das verstanden hat, das war ein langer Weg. In ihm hat sich so vieles gesträubt. Wir haben in der Kindergeschichte gehört. Dieser Stolz, das ist so eine Fortsetzungsgeschichte eigentlich, der Kindergeschichte für uns Erwachsene hier. Wie oft hat Petrus selbst besser gewusst? Ich weiß es besser als du. Und so hat er gehandelt. Aber jetzt steht Petrus ganz anders da. Und er kann von Herzen sagen, es geht nicht um mich. Nicht ich habe das Kommando. Ich bin ein Werkzeug. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ich bin einfach ein Werkzeug. Liebe Geschwister, versuchen wir diese Beobachtungen auf uns jetzt zu übertragen. Was hat das mit uns zu tun? Wie hat Petrus über sich gedacht, gesprochen und geschrieben? Er hat sehr wenig über sich geschrieben. Sehr wenig aus seinem Leben. Vielmehr hat er auf die Berufung geschaut, auf das, was der Herr über ihn gesprochen hat. Und hier können wir lernen, dass weniger manchmal mehr ist, uns weiterbringt, wenn wir weniger von uns denken. Wenn wir uns weniger in den Mittelpunkt des Lebens stellen. Wenn wir weniger unsere Leistung betonen, weniger erzählen, was wir alles tun können und gemacht haben im Leben, das würde viel mehr in unserem Leben zum Segen sein, für uns und für andere. Wir sollten uns nicht so ernst nehmen in unserem Leben. Wir sind nicht der Nabel der Welt. Ohne mich geht es gut weiter, auch in der Gemeinde. Es kommt nicht auf mich drauf an. Es muss sich nicht alles um mich in der Welt drehen. Nicht jeder muss mich begrüßen und mich toll finden. Ich persönlich erlebe noch eine andere Seite davon, wie man sich um sich drehen kann. Ich persönlich bin sehr selbstkritisch zu mir. Und ich denke viel darüber nach, was ich mache und wie ich es mache und so weiter. Und ich kann mich zu sehr hinterfragen. Und dann zweifle ich an mir. Wer bin ich schon? Was kann ich schon? Und wer steht im Mittelpunkt? Ich stehe wieder im Mittelpunkt. auch wenn es negativ ist, aber ich drehe mich nur um mich. Liebe Geschwister, viel wichtiger als das, was wir über uns denken, ist, dass wir unsere Berufung kennen. Unsere Berufung heißt, ich bin ein Kind Gottes. Und das musst du aussprechen können, wie du auch heißt. Emma, Julia, Alexander, Viktor, egal wie du heißt. Ich bin ein Kind Gottes. Das macht mich aus. Mir wurden meine Sünden vergeben, das müssen wir wissen. Das macht mich zum Zeugen. Wenn ich weiß, mir wurden die Sünden vergeben, dann kann ich es anderen sagen, erzählen. Es gibt jemand, der Sünden vergibt. Ich muss wissen, ich bin berufen, um das zu verkündigen, die Tugenden, die Gott gefallen. Das ist meine Berufung. Liebe Freunde, worum dreht sich bei uns alles in unserem Leben? Dreht sich alles um mich? Denke ich nur an das, bin ich sozusagen das Universum. Und wenn jemand mich nicht bemerkt, dann bin ich beleidigt. Wenn jemand mir was Falsches schenkt, dann denke ich, ja, dann ziehe ich mich zurück, so wie in der Kindergeschichte. Oder dreht sich alles um Jesus? Jesus ist ja unsere Lichtquelle. Es muss sich alles um Jesus drehen. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir weniger von uns denken, halten. Das würde uns sehr zierlich stehen. Und so manche depressive Verstimmung würde auch verschwinden, wenn wir nicht ständig an uns denken, sondern an das Licht, an unseren Herrn, an Jesus Christus. Im zweiten Teil dieses Textes wendet sich Petrus an den Empfänger. Und er beschreibt, an wen richtet er sich. Also er hat von sich geschrieben, wer er ist. Und jetzt, wie sieht er jetzt die Menschen, die er anschreibt? Wir lesen weiter. An die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. In dieser Anschrift lesen wir und sehen wir, dass die Empfänger weit zerstreut sind. Sie sind nicht an einem Ort. Es ist nicht eine Gemeinde, die mit einem Straßennamen, so wie bei euch Hoher Weg 9, bezeichnet werden kann. Es werden 5 Provinzen erwähnt, also eine große Gegend. Diese 5 Provinzen decken mehr als die Hälfte der heutigen Türkei. Also ein großes Gebiet. Die Türkei ist auch ein großes Land. Also das sind die Provinzen nicht im Süden der Türkei, manche kennen das aus ihrem Urlaub, nicht der Süden, sondern der Norden bis zum Schwarzen Meer, diese Gegenden sind es. Das Evangelium hat sich damals sehr stark verbreitet. Also das ist schon ein großes Wunder. Und hier im zweiten Teil sehen wir auch so eine wichtige Betonung. Ich habe sie so genannt, mehr himmlische Denkweise. Mehr himmlische Denkweise. Mehr himmlische Denkweise über unsere Glaubensgeschwister. So wäre ein vollständiger Satz. Petrus beschreibt seine Empfänger auf der einen Seite als Fremdlinge und in der Zerstreuung. Und auf der anderen Seite, als sie auserwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam, zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Also wir sehen, da gibt es eine Seite, Fremdlinge, Zerstreuung und dann einen großen Block, was er noch sieht. Das ist die gleiche Personengruppe. Zum einen Fremdlinge, Zerstreuung, und zum anderen etwas Gewaltiges, was er hier versucht, in ein paar Worten zu fassen. Nun, es ist immer so. Meistens sehen wir die Gemeinde, wenn wir jetzt einfach eine Gemeinde anschauen, wir sehen dieses natürliche Umfeld der Gemeinde. Auf den ersten Blick, Gemeinde ist immer einfach, schwach, nicht unbedingt prächtig. Wir sehen ein großes Riesengebiet, wo diese Gemeinde jetzt zerstreut ist damals. Sie leben in der Zerstreuung, das heißt im Griechischen Diaspora. Sie wurden wirklich so auseinandergerissen, jeder in einem anderen Ort. Das ist gar nicht so einfach. Wenn wir alle an einem Ort wären und Gemeinde bauen, das wäre einfacher. Aber wenn jeder irgendwo von 20, 30, 40 Kilometer zusammenkommen muss zu einer Gemeinde, das ist schwierig. Aber Diaspora kann auch übersetzt werden, nicht Zerstreuung, sondern als Aussaat. Als Aussaat. Als Ausstreuung. Die Christen sollen sich als Saatgut im Reich Gottes sehen. Überall, wo sie sind, da soll das Reich Gottes wachsen. Und gleichzeitig sollten die Christen wissen, dass sie Fremdlinge sind. Das ist schon ein bitteres Wort, Fremdling zu sein. Petrus stößt fast mit der Nase drauf. Ihr seid Fremdlinge. Vergisst nicht, ihr seid Fremde in diesem Land. Unsere Heimat ist nicht hier und euer Bürgerrecht ist nicht im Römischen Reich. Nun, Fremde haben grundsätzlich in einem politischen System wenig Hilfe. Die eigenen mehr, die Fremden weniger. Sie haben weniger Rechte, fremde Menschen. Ein Bürger des Landes hat mehr Rechte als fremde Menschen, das ist so. Wir haben hier unter uns auch Menschen aus der Ukraine, die wissen ganz genau, wovon ich spreche. Sie können weniger Ansprüche stellen. Wir schon, wir können mehr Ansprüche stellen. Wir sind zu Hause, aber Fremde nicht. Fremde Menschen werden oft nur geduldet eine Zeit lang. Sie werden aber auch schneller unbeliebt. Wenn was nicht passt, dann müssen sie auch schneller gehen. Also die heutige Situation, da brauche ich nicht viel sagen, das verstehen wir, dass es so ist. Liebe Geschwister, wir müssen uns auch nicht wundern, wenn wir als Christen angefeindet werden. Wir können uns ja manchmal bemühen, ich bemühe mich auch, mit dem Ortschaftsrat mich zu verstehen, mit ihm zu sprechen, mich zu treffen und so weiter, dass wir gute Beziehungen haben. Aber wenn es drauf ankommt, wir dürfen nicht erschrecken. Wir gehören nicht dazu. Und das kommt auch immer wieder durch. Ihr seid nicht so wie wir. Ihr seid kein Teil von der Gesellschaft. Es ist völlig normal, dass wir uns wie Ausländer fühlen. Manchmal sage ich so scherzhaft, ich fühle mich wie ein Außerirdischer hier auf der Erde. Ja, man ist da und doch irgendwie ist man ganz anders. Ja. Wir Christen, wir passen in kein System. Und wenn wir mal in ein System passen werden, dann müssen wir aufpassen. Das ist eine große Gefahr. Nun, wie geht Petrus damit um? Jetzt, Petrus fängt nicht an, darüber zu jammern und zu klagen, wie schwer haben wir Christen es auf dieser Welt. Für ihn ist das Fakt, wir gehören hier nicht rein, wir sind Fremde und er jammert nicht weiter. Er sagt einfach, wir sind Fremde. Aber jetzt fängt Petrus eine ganz andere Sicht, oder er öffnet eine ganz andere Sicht. Diese einfache, kleine Gruppe von Menschen, die in Angst und Schrecken irgendwo in den Häusern sich versammelt haben damals, weil sie verfolgt wurden, die kaum Kraft haben, selbst zu überleben, diese Menschen sind von Gott auserwählt. Das sieht Petrus. Mehr die himmlische Denkweise, das ist hier angesagt. Dass wir einander sehen, dass wir die Gemeinde sehen, das, was Gott macht an jedem Einzelnen. Liebe Geschwister, wir müssen lernen, uns weniger diese irdische Situation anzuschauen und zu jammern und mehr die himmlische zu sehen. Aus der himmlischen Perspektive, wenn Gott uns anschaut, sieht er jeden von euch hier als Auserwählte. Das ist meine auserwählte Person. Natürlich, so aus unserer Sicht, wir stoßen an die Grenzen. Wer von uns kann erklären, was es bedeutet, auserwählt zu sein? Das können wir nicht in ein System packen. Aber Petrus macht daraus auch kein Problem. Petrus hat eine seelsorgerliche Absicht. Die Tatsache, dass wir von Gott auserwählt sind, dass Gott uns auserwählt hat, ist ein unbeschreiblicher Trost für unser Leben, für uns im Leben. Zum Beispiel, da verliert ein Vater, der für seine Familie sorgen muss, den Arbeitsplatz und kann schlecht für seine Familie sorgen. Welche Antwort haben wir darauf? Oder wie erkläre ich es einem Kind, dass Christen benachteiligt werden und manchmal auch ohne Eltern aufwachsen müssen, weil der Vater ins Gefängnis musste, nur weil er geglaubt hat? Wie erkläre ich das? Wie verarbeitest du diesen Gedanken, oder ich hoffe nicht, dass jemand so krank ist, aber wir haben in der Gemeinde, unser Mitältester Johannes Dück ist schwerer krank an Krebs schon jahrelang und es geht ihm sehr schlecht, zunehmend sehr schlecht. Wie erkläre ich oder wie verarbeite ich diesen Gedanken in mir? Obwohl ich Gott diene, werde ich trotzdem krank. Wie tröste ich jemanden, der sich bekehrt hat, aber immer wieder falsche Entscheidungen trifft, Fehler macht, sündigt, obwohl er Jesus liebt? Wie ermutige ich so einen Menschen? Es gibt viele Fragen auf der Erde, die wir nicht beantworten können. Wir können sie nicht beantworten, sie sind zu schwierig. Aber die Erkenntnis, dass Gott uns erwählt hat, ist entscheidend, wie wir mit schwierigen Fragen umgehen. Selbst wenn wir richtig tiefe Schläge bekommen im Leben, die Erkenntnis, dass ich von Gott auserwählt bin, gibt mir Halt durch diese Fragen, die ich nicht beantworten kann. Die Schrift lehrt uns, dass die Erwählung keine Willkür Gottes ist. Also es ist nicht so, dass Gott dich erwählt, dich nicht, dich erwählt er, dich nicht. So lehrt die Schrift nicht. Sie lehrt uns, dass die Erwählung auf der Person Jesus Christus basiert. In Epheser 1 wird uns eindrücklich beschrieben, wie der Vater uns in Christus erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Aufgrund seiner Vorsehung hat Gott uns erwählt. Gott wusste vor der Grundlegung der Welt, er wusste, dass in Christus die Rettung sein wird. Gott musste nicht raten, wer wird jetzt errettet, sondern alle, die in Christus sind, die werden errettet. Das wusste Gott von Anfang an. Und dieser Gott wird uns nicht als ein Diktator vorgestellt, der macht, was er will, sondern als ein Vater. Das steht bei uns hier im Text, wie ein Vater, dass er ein Vater ist. Wie oft vergessen wir das in unseren Gedanken, Diskussionen, dass Gott der Vater ist, ein liebender Vater. Das ist ein seelsorgerlicher Aspekt für uns. Wie sich ein Vater zu seinem verwirrten Kind bekennt und sagt, du gehörst zu mir. Ganz gleich wie mein Sohn, welche Fehler macht und so. Ich bekenne mich zu meinem Sohn und sage, du gehörst zu mir. Ich habe dich gewollt. Du bist nicht zufällig auf dieser Welt. Ich will mit dir sein und du sollst bei mir sein. Und das macht auch der himmlische Vater. Genauso geht er mit uns um. Er sagt, du bist kein Zufall. Niemand von uns hier ist ein Zufall. Gott sagt zu dir, du bist gewollt. Und Gott so sagt, du bist auserwählt, wenn du in Christus bist. Wir lesen weiter im Text, und der Vater nimmt unseren Geist und heiligt ihn für sich. Meistens verstehen wir unter der Heiligung einen Qualitätsbegriff. Heilig ist irgendwie besonders rein. Aber in erster Linie ist Heiligung ein Beziehungsbegriff. Wenn Gott uns heiligt, dann sondert er uns für sich aus. Das bedeutet Heiligung. Gott sagt, du gehörst zu mir, du sollst ganz in meiner Nähe sein. Ich bin heilig und du sollst auch heilig sein. Ich habe dich für mich abgesondert. Wir haben denselben Geist in uns, der Heilige Geist, und der wohnt auch in uns. Wir lesen weiter, und der Vater nimmt unseren Willen und bestimmt ihn zum Gehorsam. Wir sind zum Gehorsam bestimmt. Wir sollen vernünftige Kinder Gottes sein, die ordentlich leben, die Gott Freude bereiten. Und der Vater, wir lesen weiter, und der Vater nimmt unsere Sünden, die uns immer wieder ablenken, und reinigt sie immer wieder mit dem Blut seines Sohnes. Die Sünde herrscht nicht über uns. Sie darf über uns nicht herrschen. Wir können jederzeit zur Sünde Nein sagen. Wir sind freie Menschen. Was wir hier mitnehmen sollen, ist, wie Petrus über seine Geschwister und über die Gemeinde denkt. Er denkt mehr himmlisch als irdisch. Wir dürfen die Gemeinde nicht einfach so anschauen und sagen, ah ja, was ist das? Kleine Gemeinde, was ist das? Nichts Besonderes. Da so dürfen wir niemals denken über das, was Gott macht. Was Gott hier getan hat unter euch, das können wir mit Worten nicht beschreiben, das ist ein Wunder. Gott hat dich gewollt, er hat dich erwählt, Gott reinigt und heiligt dich. Das ist alles, sind alles großartige, unbeschreibliche Dinge, die Gott tut. Und deshalb sollen wir über andere Geschwister immer himmlisch denken, was der Vater alles Gutes an ihnen tut. Der dritte Gedankengang steht dann am Ende des Vers 2. Gnade und Friede werden euch mehr und mehr zuteil. Gnade und Friede werden euch mehr und mehr zuteil. Gnade und Friede, das sind so Begriffe, die sehr wichtig, zentral sind im Leben eines Christen. Wir brauchen es, wir brauchen Gnade und Friede und wünschen es uns, ja, wir wünschen uns Gnade und Friede zu haben. Den dritten Gedankengang habe ich überschrieben, noch mehr Gnade, Gottes Handeln, noch mehr Gottes Handeln. Das Besondere hier an Petrus, an seinem Wunsch von Petrus ist, dass er mehr und mehr hinzufügt. Also Gnade und Friede und jetzt mehr und mehr soll Gnade und Friede bei euch sein. Oder werden. Gnade und Friede soll mehr und mehr bei euch werden. Also Petrus öffnet hier so den Horizont. Ich versuche es in einem Bild so aufzumalen. Man kann sich vorstellen, wie Petrus vielleicht so an einem Ozean steht. Und dann ein großes Panoramabild, wenn wir am Ozean stehen. Und wahrscheinlich ist jeder schon mal gestanden an so einem großen Meer. Und wir staunen über die Menge an Wasser. So ist es mit dem Gnade und Friede. Es ist so viel Gnade und Friede, die Gott uns also schenkt jeden Tag. Ich staune darüber. Es hört nicht auf. Gott ist jeden Tag gnädig und bringt seinen Frieden. Es ist wie ein Ozean, können wir sagen, an Gnade und Frieden. Und wir stehen am Ufer und bestaunen es. Und wir denken, wow, das ist aber viel. Aber es ist schon interessant, was ist da vorne am Horizont? Ist da Schluss, weil irgendwann ist die Linie und dann sehe ich ja nicht weiter. Ist dann Schluss mit Gnade und Friede? Haben Gottes Gaben ein Ende? Und Petrus sinngemäß setzt sich in ein Boot und rudert auf diesen Punkt, den er gesehen hat am Horizont. Dieser Punkt ist ungefähr 4 bis 5 Kilometer. Also Horizont ist von, wenn, je nach Körpergröße, wie groß ich bin, wenn ich schaue, dann sehe ich 4 bis 5 Kilometer und dann ist die Linie, der Horizont da. Er rudert diese 4, 5 Kilometer, das kann man schaffen. Was passiert, als er da ganz draußen ankommt, an diesen 4, 5 Kilometer? Was sieht er da? Da sieht er noch mehr Wasser. Er dreht sich um, er sieht noch das Land. Er dreht sich wieder um und er sieht nur noch Wasser. Kaum zu glauben, liebe Geschwister, aber es gibt noch mehr Gnade und Frieden. Und Petrus rudert weiter, weitere 5 Kilometer. Er sieht das Land hinter sich nicht mehr. Er sieht nur noch Gnade und Frieden. Liebe Geschwister, das wünscht Petrus auch der Gemeinde. Rudert weiter, bis ihr nur noch Gnade und Frieden seht. Dieses Bild habe ich vor Augen, wenn ich das lese. Diese Gnade und Friede, wir können es nicht erarbeiten. Gnade ist Geschenk, Friede muss man sich schenken lassen. Es ist auch nicht eine Sache, die wir studieren können. Wir können uns nicht hinsetzen und sagen, so, jetzt habe ich Gnade und Frieden. Gnade und Friede erleben wir, wenn wir in der Nähe Gottes sind. Immer in der Nähe, immer bei Gott bleiben. Hier steht auch, das wird uns zuteil, ich weiß nicht, ob das jetzt sehr, hier steht vermehrt, ja, glaube ich, bei euch im Text. Eigentlich steht hier zuteil, dass Gnade und Friede zuteil werden. Eigentlich bedeutet zuteil werden, es muss gefüllt werden, wie so ein Wasserkrug gefüllt werden. Es soll gefüllt werden, der Wasserkrug wird voll und bis er überfließt. Das ist so. Immer mehr Gnade und Friede, bis es überfließt. Das, was für ein Wunsch. Immer mehr Gnade und Friede, das wünsche ich auch uns allen. Liebe Geschwister, wie sollen wir über uns denken? Weniger von uns und mehr davon, wozu uns Gott berufen hat. Wie sollen wir über unsere Geschwister denken? Weniger irdisch, weniger sehen, ja, das ist falsch, das ist schwach, so mehr himmlisch, das, was Gott macht an den Menschen, das sollen wir sehen. Und wie sollen wir über Gottes Handeln sehen? Wir sollen verstehen, Gnade und Friede ist unerschöpflich. Gott wird nicht müde, seine Gnade und seinen Frieden uns zu schenken. Und das wünsche ich uns, dass wir diese Sicht haben. Amen. Lasst uns jetzt gemeinsam beten. Wer beten will, darf beten.